Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Bernhard Krieger herzlich willkommen zu Sport aktuell. Relativ lang, relativ bergig und relativ windig. So war die 10. Etappe der Tour de France. Eine echte Herausforderung also vor dem Ruhetag bei der Frankreich-Radrundfahrt. Von der Etappe von Saint-Flour nach Albi, Steffen Gahr.
Ein Ex-Cross-Weltmeister düpiert die Top-Sprinter und Emmanuel Buchmann ist auf der Höhe. Das sind die Schlagzeilen aus Albi. Der Belgier Wout van Aert siegte im Sprint einer Spitzengruppe. Mit Vollgas ging es durch eine Allee zum Zielstrich. Van Aert hatte die größten Reserven und siegte knapp. In dieser ersten Gruppe war auch Emmanuel Buchmann. Der Ravensburger hatte zuvor aufgepasst, als der Wind das Feld gut 30 Kilometer vor dem Ziel teilte.
Ja, heute muss man den ganzen Tag aufmerksam fahren. Und das Team hat richtig gut gearbeitet. Wir waren immer vorne, wenn es wichtig war. Und dann, wo es gerissen ist, waren wir eben auch vorne. Und ja, da war es echt richtig hart. Aber ja, voll am Limit gerade, wo sich die Gruppe geteilt hat, aber war vorne dabei.
Und das bis ins Ziel. Und so hat Buchmann in der Gesamtwertung einen großen Sprung gemacht. Von 10 auf 5.
Ja, das hört sich sehr gut an. Ja, mein Ziel sind die Top 10 und jetzt bin ich unter den ersten 10 in der Gesamtwertung gerade und sieht ganz gut aus. Ja, und das ist schön.
Im gelben Trikot bleibt der Franzose Julien Alaphilippe. Er liegt mehr als eine Minute vor dem Vorjahressieger, dem Waliser Geraint Thomas.
Steffen Gahr von der 10. Etappe der Tour de France. Bei der Schwimmweltmeisterschaft in Südkorea standen heute die Wasserspringer im Mittelpunkt, nicht aber die Deutschen. Michael Augustin fasst den Wettkampftag in Gwangju zusammen.
Timo Bartel und Lou Massenberg sind bei ihrem ersten gemeinsamen WM-Wettkampf Zehnte geworden, und zwar im Synchronspringen vom Turm. Nach zwei guten ersten Durchgängen haben sich die beiden Deutschen bei ihrem dritten Sprung einen groben Fehler beim Eintauchen geleistet und sich damit ein besseres Ergebnis kaputt gemacht. Das beste Ergebnis hatte, wie bisher immer bei dieser WM, China zu bieten. 7 Entscheidungen hat es bis jetzt im Wasserspringen gegeben, 7-mal Gold für China. Silber ging an Russland, Bronze an Großbritannien mit Superstar Tom Daley, aber die heimlichen Stars waren zwei Ukrainer. Oleksiy Sereda und Oleg Serbin, 14 und 17 Jahre alt. Sie zeigten einen starken Wettkampf und wurden Vierte.
Michael Augustin über den schwachen WM-Auftritt der deutschen Wasserspringer. Zumindest ein bisschen besser machten es die deutschen Wasserballer. Lars Becker.
Deutschlands Wasserballer haben ein nur halbwegs geglücktes WM-Comeback gefeiert. 6 Jahre nach der letzten Teilnahme kam das Team von Bundestrainer Hagen Stamm im richtungsweisenden Auftaktspiel in Gwangju gegen Japan trotz deutlicher Führung am Ende nur zu einem glücklichen 9:9 Unentschieden. Julian Real gelang der Ausgleich wenige Sekunden vor Schluss. Vor allem die Leistung in der zweiten Halbzeit mit nur 2 Toren war unzureichend. Trainersohn Marco Stamm mit 3 Treffern bester Schütze zog sich in der Schlussphase zudem eine schwere Fußverletzung zu. Er fällt voraussichtlich für die gesamte restliche WM aus. Die weiteren Vorrundengegner sind Brasilien und Gruppenfavorit Italien.
Tennisprofi Cedric Marcel Stäbe ist beim Sandplatzturnier im kroatischen Umag in der ersten Runde ausgeschieden. Er unterlag dem Tschechen Jiří Veselý. Laura Siegemund dagegen ist im Bukarest ins Achtelfinale eingezogen. Sie besiegte die Ukrainerin Angelina Kalinina mit 4:6, 6:3 und 6:4. Die Basketball-Europameisterschaft 2021 wird in Deutschland ausgetragen. Sie kehrt damit nach 26 Jahren in die Bundesrepublik zurück. Daniela Müllenborn.
Deutschland ist eines von insgesamt 4 Gastgeberländern. Gespielt wird außerdem in Italien, Georgien und Tschechien. Der Deutsche Basketballbund wird Spiele der Vorrunde in Köln austragen, die Finalspiele in Berlin. Die deutsche Hauptstadt war bereits bei der EM 2015 Austragungsort einer Vorrunde gewesen. Deutschlands Basketball-Superstar Dirk Nowitzki hatte damals seine letzten Spiele für die Nationalmannschaft bestritten. Insgesamt ist Deutschland zum 5. Mal Gastgeber einer Basketball-Europameisterschaft.
Daniela Müllenborn war das mit dem Ausblick auf die Basketball-EM 2021 in Deutschland. So einen Grad an Feindseligkeit und Häme hätte er nicht für möglich gehalten, sagte Wolfgang Dietrich nach der Mitgliederversammlung gestern beim Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart. Die hatte er abgebrochen, weil vor der Abstimmung über seine Person das WLAN zusammenbrach. Einen Tag später zog der 70-Jährige die Konsequenzen aus dem Spießrutenlauf und trat als Präsident zurück. Auch ohne Wahl. Martin Thiel.
Mit seinem Rücktritt via Facebook überrumpelte Wolfgang Dietrich auch die Führungsriege des VfB Stuttgart. Auf der Homepage des Vereins tauchte erst eine Stunde später eine knappe Mitteilung auf, in der man sich für die Leistungen des Präsidenten bedankte. Dietrich zog damit nach der WLAN-Panne bei der gestrigen Mitgliederversammlung die Konsequenzen. Er wolle sich Hass und Häme nicht weiter aussetzen und er deutete an, dass auch innerhalb des Vereins gegen ihn gearbeitet wurde. Dietrich war ursprünglich bis 2020 gewählt, stand aber seit Monaten in der Kritik. Wann der VfB einen neuen Präsidenten bekommt, ist völlig völlig offen. Zunächst muss der Vereinsbeirat über die kommissarische Führung beraten, bevor er nach neuen Kandidaten sucht.
Neben Borussia Dortmund hat sich nun ein zweiter deutscher Fußballclub an die Börse gewagt. Es ist keiner, der New Yorker Hedgefondsmanager in Kaufrausch versetzen könnte. Es ist ein Drittligist, die Spielvereinigung Unterhaching. Deren Aktien können noch bis Ende Juli an der Münchner Börse gezeichnet werden. Wieso der Club an die Börse ging, erklärt Volker Hirt.
Unterhaching, mein Verein, rot und blau, das will ich sein.
Die Spielvereinigung Unterhaching, der Inbegriff der Fußballprovinz. Vorort von München, Vorhof des Fußballglammers. Und jetzt am großen FC Bayern vorbei aufs glamouröse Börsenparkett. Und wie finden das die, die auf diesem Parkett tanzen, die Aktienhändler? Stefan Schaffetter von der Baader Bank hält's für eine gute Idee.
Man ist in der dritten Liga verhaftet, braucht Geld, um aufzusteigen und an die größeren Geldpötte der Fernsehrechte zu kommen. Also insofern macht der Schritt von Sicht Unterhaching natürlich Sinn.
Das mit den Fernsehgeldern macht in der Tat den großen Unterschied. In der dritten Liga gibt's circa 1 Million Euro pro Saison, in der zweiten Liga sind es schon 10-mal so viel. Nun schießt Geld bekanntlich keine Tore, aber die knapp 8 Millionen, die der Börsengang einbringen soll, sind erstmal ein warmer Regen für frostige Finanzen. 2, 3 gute Spieler kann man damit locken und wenn die gut einschlagen bzw. treffen, dann kann's was werden. Ab heute können die Aktien des Drittligisten gezeichnet werden. Am 30.07. soll der erste Kurs veröffentlicht werden. Oliver Roth war selber Fußballprofi und ist heute Aktienhändler bei Otto Seidler. Er sieht einen großen Nachteil. Der Fußball hat nur dieses eine erfolgreiche Geschäftsmodell: Siege und Aufstiege. Es gibt keine anderen Unternehmensbereiche, die Niederlagen und Abstiege ausgleichen könnten. Aber genau da liege auch eine Chance.
Wenn ein Unternehmen, auch ein Fußballunternehmen, konstant Wachstum hat, konstant Umsatzwachstum hat, konstant vielleicht auch sogar Gewinne ausschütten kann, dann kann das auch etwas sehr Seriöses sein, wenngleich auch nochmal immer mit dem Risiko behaftet, dass man eben nur in einem Sektor sein Geld verdient. Und wenn es da nicht läuft, dann hat man eben mit Zwiebeln gehandelt.
Bayern München zum Beispiel ist keine Zwiebel, ginge doch eher weg wie Weißwürste. Die Bayern an der Börse, das wär's doch. Aber was sagen die? Börsengang? Nein, danke. Und warum? Sie müssten fortan alles schön offenlegen, ausgerechnet die Bayern. Dann wäre Schluss mit Geheimtransfers in Millionenhöhe. Denn die Aktionäre müssten zwar nicht gefragt, aber doch informiert werden.
In Russland werden Sportgroßveranstaltungen nicht betriebswirtschaftlich kalkuliert und schon gar nicht nachhaltig geplant. Sportevents sind PR für Präsident Putin und die lässt sich der Kreml einiges kosten. So sprengten die Olympischen Winterspiele in Sotschi sämtliche Budgetgrenzen und die Fußball-WM, auch für sie, wurde aus dem Vollen geschöpft. Ein Jahr ist die für die DFB-11 nun so bittere WM her. Anlass für Christine Auerbach, einmal nachzuschauen, was eigentlich aus den WM-Stadien geworden ist.
Was tun, wenn man ein Stadion hat, das mehrere 10.000 Zuschauer fasst, aber der lokale Club noch nicht einmal so viele Fans hat? Vor dieser Frage stehen einige der russischen WM-Städte. Denn nur in der ersten Liga ziehen die russischen Clubs wirklich Zuschauer an, darunter spielen sie oft vor eher leeren Rängen. Zwar meldet der russische Fußballverband, dass seit der WM rund 20% mehr Fans zu Erstligaspielen gekommen und auch die unteren Ligen besser besucht sind, aber Fußballexperten wie der Journalist Alexei Osin sehen darin nicht unbedingt einen Aufschwung der Fußballleidenschaft im Land. Wenn man es während der WM nicht geschafft hat, schaut man sich das Stadion jetzt halt bei einem Zweitligaspiel an und kommt dann vielleicht nie wieder. Noch trägt die russische Regierung den größten Teil des Unterhalts für die ehemaligen WM-Städten. Ab 2024 soll damit Schluss sein. Nur mit Fußball werden sich die meisten Stadien dann nicht alleine tragen können. Deshalb bauen viele um. Unter den Tribünen entstehen Fitnesscenter, Restaurants, Räume für Ausstellungen und Konferenzen. Es gibt Konzerte. Nischni Nowgorod hat im Winter eine Eisbahn im Stadion eröffnet. An solchen Zuverdiensten, abseits des Fußballs, wird sich aber mitentscheiden, ob sich die WM-Stadien, die mit viel Steuergeld aus- und umgebaut wurden, auf Dauer rechnen oder ob sie am Ende doch teure Bauruinen werden. Wovon die Bürger der WM-Städte auf jeden Fall profitieren, ist die neu gebaute Infrastruktur. Ein Fernsehbeitrag berichtet zum Beispiel über neue Sportplätze für Kinder. Passanten in Nischni Nowgorod freuen sich über die neue Uferpromenade. Es gibt jetzt mehr Touristen, mehr Freizeitmöglichkeiten und die Straßen wurden besser. Das ist echt nicht zu übersehen. Hier am Ufer trifft man sich jetzt. Es ist etwas los. Die Leute kommen her. Die Liste der neu gebauten Infrastruktur ist in allen WM-Städten lang. Für Touristen in Moskau und St. Petersburg gibt es seitdem Metrowegweiser in lateinischer Schrift und Durchsagen auf Englisch.
Das war der Sport mit Bernhard Krieger. Schönen Abend noch.